Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen. Wie sie Rudolf Steiner veröffentlichen hat lassen in den Jahren 1924 bis 1925, dem anthroposophischen Erkenntnisweg, der uns bringt von der Ahnung eines jeden Menschen, dass wir nicht nur sind ein physischer Leib mit Funktionalitäten, die ähnlich beschreibbar sind, wie das eine Seele sei oder auch ein Geist wohne, sondern dass wir wirklich Geisteswesen sind. Von diesem Ahnen dann bis zum Wissen, bis zur Erkenntnis des Menschenwesen als Geisteswesen hinkommend zu einer Welterkenntnis, einer Welt, die geistig, seelisch, physisch ist, bringt uns auf diesem Weg dazu, auch zu verstehen, dass das materialistische Weltbild, wie es heute noch leider so weit verbreitet ist, das uns ja sagt, wir hätten nur dieses eine Leben und müssten das Maximale für uns herausholen. Das bringt uns nun die Erkenntnis des Menschen als Geisteswesen in seiner Verbundenheit mit der geistigen Welt, mit der ganzen Schöpfung, dazu, diesen materialistischen Irrweg zu überwinden, zu verstehen, dass alles, was wir Menschen denken, was wir an Worte sprechen und was wir als Taten in die Welt hineinbringen, dass das Teil der Welt ist, weltgestaltend, dass das, was wir tun als Menschen, gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber der Natur, gegenüber der Welt, dass das etwas ist, was seine Wirkung entfaltet, so dass wir haben eine Verantwortung für unser Denken, für unsere Worte und für unser Handeln. Die moralische Weltordnung haben wir schon betrachtet aus diesem Gesichtspunkt. Und die moralische Weltordnung, das ist eben, dass diese Welt als eine Schöpfung höherer, höchster, göttlich-geistiger Wesen durch und durch gestaltet ist vom geistig-seelischen, dass eine moralische Weltordnung durch alle Welt west und webt. Und dass daher der Sinn des Lebens des Menschen ja ist, dass wir uns höher entwickeln. Und das höher entwickeln ist das Tun des Guten. Das heißt, die Suche nach Erkenntnis, was gut und böse ist, und aus dem Guten heraus, aus der Liebe zu Mitmensch und Welt tätig zu sein. Ich zitiere dazu: Im Grunde genommen ist das menschliche Leben nur dadurch gerechtfertigt, dass wir unsere Gedanken in den Dienst des Guten und Schönen stellen und unser intellektuelles Wirken durchströmt sein lassen von dem wahren, echten Herzblut des göttlich-geistigen Lebens, durchströmt sein lassen von moralischen Impulsen. Und das ist es, wo die Welt sich auch scheidet. Materialismus, der alles nur noch in der Mechanisierung, in der Computerisierung, in der künstlichen Intelligenz und Transhumanismus sieht, die geht in ein Sterben hinein, in den Tod. Es tötet sozusagen alles Schöne, alles Gute. Und das, was das Leben vorwärts bringt, was die Welt vorwärts bringt, die das Sterbende wieder auferweckt, das ist der Geist. Und soweit wir als Menschen, die mehr und mehr in die Fähigkeit kommen, geistig uns zu verbinden mit der geistigen Welt, aus der geistigen Welt Zukunftsimpulse zu bekommen, aus der Moralsphäre, moralische Ideen, die wir dann mit moralischer Technik einfügen können in die Welt als neue lebensspendende Impulse. Das ist es, was dann auch ist, der sittliche Fortschritt der Welt. Und das ist, was wir heute eben wieder betrachten, den Menschen, den ich-bewussten Menschen als die ewige Individualität, die in diesem physischen Leib, so wie wir heute hier das zum Beispiel arbeiten auf Erden, in der Erdensphäre verkörpert sind, in einen physischen Leib und wir nach dem Tode, nach dem Ende dieses physischen Leibes weiterleben in der geistigen Welt als Ich, Astralleib und Ätherleib, dass wir den Ätherleib ablegen, dass wir dann den Astralleib ablegen während des Kamaloka und wir dann mit dem Ich in der geistigen Welt weilen zur Weltenmitternacht und so dort beginnen wieder aus den Erfahrungen, Erlebnissen und Taten der vorhergehenden Inkarnation und der vorhergehenden Inkarnationen eine nächste Inkarnation zu bilden. Und wir dann wieder Astralleib, Ätherleib und physischen Leib durch die Geburt dann anlegen. Und das ist es, was wir als Geisteswesen dann erkennen können in einer Welterkenntnis, die zur Menschen, zur Selbsterkenntnis wird, ist eben die Wirkung der moralischen Weltordnung, dass wir als Geisteswesen an unseren seelischen, geistigen Fähigkeiten arbeiten können, durch Meditation es erreichen können, dass wir unsere irdischen Gedanken aus dem Bewusstsein hinausbringen können, willentlich uns öffnen können gegenüber der geistigen Welt und dann die geistige Welt sich in unserem Bewusstsein aussprechen kann. Wir die geistige Welt sprechen hören, die Impulse, die Zukunftsimpulse der geistigen Welt hören können. Ich zitiere dazu Rudolf Steiner, der eben hinweist auf dieses meditative Erleben des Menschen, die Ideen, die wir so gebildet haben. Also durch Meditation und dass die Gedanken der geistigen Welt in uns sich manifestieren können, sind würdig, das Göttliche abzubilden. Wir entdecken zuerst den Gedanken und entdecken nachher, der Gedanke ist ja der Logos. Während du selbstlos deinen Gedanken in dir sich selbst formen lassen lässest, hast du dir durch die Selbstlosigkeit die Möglichkeit geschaffen, dass Gott Schöpfer deines Gedankens war? Das ist es also, wo wir hinkommen können, wenn wir arbeiten an dem Wissen über die geistige Welt und das Menschensein als Geisteswesen hin zu einer Erkenntnis und dann auch unsere Seelen- und Geisteskräfte stärken, dass in uns sich wieder Göttliches abbilden kann im Bewusstsein, wie sie aus freien Stücken annehmen können als Zukunftsimpulse. Und was uns die Geisteswissenschaft und auch viele Religionen ja sagen, dass der Mensch ja eine ewige Individualität ist, dass wir dadurch, wenn wir uns als Geisteswesen erkennen, auch in einer ganz anderen harmonischen Beziehung zu unseren Mitmenschen auf Erden, zur gesamten Menschheit kommen können, da wir ja sehen, wir sind ja selbst inkarniert in einem Leib, in einem Kulturzusammenhang, Sprache, Geschlecht und in einem Berufsstand und so weiter. Und dass wir ja in vorhergehenden Inkarnationen in ganz anderen Kulturen und Sprachen in Mann oder Frau inkarniert waren, was ja dann uns erklärt, dass wir als Geisteswesen uns entwickeln und dann die Verkörperung eben suchen, die zum Weltenganzen beiträgt und zu unserer eigenen Entwicklung. Der 53. Leitsatz. Die Entfaltung des Menschenlebens zwischen Tod und einer neuen Geburt geschieht in aufeinanderfolgenden Stufen. Während weniger Tage unmittelbar nach dem Durchgang durch die Todespforte wird in Bildern das vorangegangene Erdenleben überschaut. Dieses Überschauen zeigt zugleich die Ablösung des Trägers dieses Lebens von der menschlichen Seelengeistwesenheit. Wenn wir also das Menschenwesen, wie wir es aus der Geistesforschung kennen, uns ansehen, dann haben wir diesen physischen Leib, den wir ja aus der Naturwissenschaft und seiner Forschung, die ja auch berechtigte Beobachtungen und Feststellungen sehr viele hat, uns also ein großes Wissen schon erarbeitet hat als Menschheit, dass wir zu diesem Leib eine Seele haben und in dieser Seele sich dann der Geist, das Ich-Bewusstsein des Menschen verkörpern kann. Und der physische Leib ist eigentlich nur die Materie der Erde, die durch den Lebensleib, durch das Leben, durch den Ätherleib geformt und gebildet und am Leben gehalten wird. Bei Eintreten des Todes des physischen Leibes lösen sich das Ich, der Astralleib, also Geist und Seele und auch der Ätherleib vom physischen Leib, also alles, was Lebenskräfte waren, verlässt die physische Materie und der menschliche Leib zerfällt ja nach dem Tode mehr oder weniger langsam wieder. Und dann in diesem Leben nach dem Tode des physischen Leibes löst sich innerhalb kürzester Zeit der Ätherleib innerhalb von 1, 2, 3, 4 Tagen auf. Und wir sehen dort dann die Erscheinungen, dass der Ätherleib uns zeigt, was wir als Erinnerungen, weil der Ätherleib der Träger der Erinnerungen ist, als Erinnerungen haben an unsere physische Inkarnation. Also nach dem Tode des physischen Leibes erlebt der Mensch als Ich und Astralleib, wie sich der Ätherleib löst. Und ein Erinnerungstableau breitet sich vor uns aus. Das Tableau von Lebensinhalten dieser Erdeninkarnation, die gedauert hat bis zum Tode des physischen Leibes. Der Bildekräfteleib, also der Ätherleib, das Lebendige, der Träger der Erinnerungen und des Gedächtnisses, der löst sich ab. Und im Tode wird dann sichtbar in einem riesigen Erinnerungsbild, das sich in einer Art Räumlichkeit, aber in Wahrheit im Zeitenlauf vor uns ausdehnt. In der Nähe sind die Augenblicke vor dem Tode und in immer weiterer Ferne geht er zurück bis zur Geburt, in einem durchwebenden, durchlebenden, durchwesenden Bild. Und dieser Ätherleib geht aber in dieser Zeit auf in die Weltenätersubstanz. Er löst sich auf, er verschwindet. Der Ätherleib ist während dieser Zeit mit Astralleib und Ich vereinigt, ohne physischen Leib. Und das ist eben der Zustand, dadurch wird er für uns sichtbar. Wenn wir uns als wirkliche Menschen, als wahrer Mensch erleben, als Geisteswesen, dann wissen wir ja alle unsere Mitmenschen auch anwesend in dieser Sphäre, in diesem Sphärenraum, in der ganzen Welt, in der geistigen, seelischen Welt anwesend, die Menschen, die sind in diesem Zeitraum zwischen dem Tod und der nächsten Geburt. Und wir können auch diese ansprechen. Sie wirken ja mit an der Gestaltung der Welt. Und Rudolf Steiner hat dazu ein Mantra gegeben, wie wir uns mit den hohen geistigen Wesen, den Engelwesen und diesen Geistern in der geistigen Welt, den Menschengeistern, verbinden können. Geister eurer Seelen, wirkende Wächter, eure Schwingen mögen bringen unserer Seelen bittende Liebe, eurer gut vertrauten Erdenmenschen, das mit eurer Macht geeint, unsere Bitte helfen strahle den Seelen, die sie liebend sucht. So können wir uns mit den Verstorbenen in Verbindung setzen, für sie bittend, dass Hilfe, Unterstützung kommt von den geistigen Kräften, von den geistigen Wesenheiten. Und die Menschenschicksale, die zeigt uns dieses Erinnerungstableau. Ich zitiere Rudolf Steiner: Die allererste Zeit nach dem Tode verläuft ja so, dass man wie in einem großen Tableau sein eben abgelaufenes Leben vor sich hat. Man umfasst durch Tage hindurch, aber immer so, dass das Ganze da ist, gewissermaßen auf einmal sein bisheriges Leben. Man hat es wie in einem großen Panorama vor sich. Man sieht gewissermaßen das Leben in diesen Tagen von dem Gesichtspunkte des Ich aus. Man sieht die Beziehung, die man zu einem Mensch gehabt hat. Man gewahr wird, welche Früchte für einen selbst diese Beziehung zu dem Menschen getragen hat. All das, was Früchte für einen selber getragen hat. Und das ist unendlich notwendig. Denn von diesen Tagen, wo man so alles sieht, was fruchtbar für einen geworden ist, geht aus eine innere Stärke und Kraft, die man braucht im ganzen Leben zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, um nun da den Ich-Gedanken festzuhalten zu können, Also sich als Ich-Bewusstsein festhalten zu können, denn man verdankt die Kraft, die ich festhalten, das Ich festhalten zu können, sich bewusst halten zu können, zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, diesem Anschauen des letzten Lebens. Von dem geht diese Kraft eigentlich aus. Also da weist Rudolf Steiner darauf hin, dass wir ja, wenn wir durch den Tod gehen, uns vieles noch zieht in die Erdinkarnation. Wir haben noch viele Sympathien, vieles Verlangen nach dem Irdischen. Und das Tableau, das zeigt uns, was uns das Erdenleben gegeben hat. Und wenn wir weiterziehen, mehr in die seelischen Sphären, in die geistige Welt, dann brauchen wir diese Kraft, die uns zeigt, dass diese Inkarnation uns ja viel gebracht hat. Rudolf Steiner hat in der GA 225 dargestellt, in einem Vortrag, wie sich dieses Ereignis des Erinnerungstableaus, dieses Panoramas unseres vorhergehenden Lebens beginnt darzustellen. Wir sind ja als Mensch verbunden mit dem Astralleib und dem Ätherleib. Und wenn der physische Leib abgelegt wird, dann löst sich dieser Ätherleib ab. Er wendet sich wie ein Handschuh, sodass wir ihn nicht mehr von innen sehen, sondern von außen. Und das gibt dann eben die Möglichkeit des Erlebens, was uns die Welt gegeben hat. Ich zitiere, wir erleben es eigentlich also immer von innen. Ich sage da eben, wir erleben dieses Gebilde des Ätherleibes nur nach dem Aufwachen von innen. Also gewissermaßen nur das erleben wir, was im Grünen, also hier in diesem Bild dargestellt als grün, des Ätherleibes nach innen scheint. Wir erleben nicht dasjenige, was im Roten nach außen scheint, also das dargestellte Astralleib. Wenn wir durch die Pforte des Todes gegangen sind mit unserem Ich und unserem astralischen Leib, eine gewisse Verbindung mit dem Ätherleib eingehen, so geschieht diese Verbindung in der folgenden Weise. Sie müssen sich nun vorstellen, der ganze Ätherleib wendet sich wie ein Handschuh. Aber dieses Umwenden, das ist verknüpft mit einem unermesslich rasch vor sich gehenden Vergrößern des Ätherleibs. Der Ätherleib, es ist ja wie ein zweiter Tod, also ein zweites Mal verlieren wir einen Teil unserer Leibesorganisation und diesmal des Ätherleibes. Er wächst, dieser Ätherleib, er wird riesengroß, er dehnt sich unermesslich weit ins Weltenall hinaus, sodass ich die Zeichnung nun etwas so machen müsste. Und während wir, und das wird ihm hier dargestellt, und während wir früher da drinnen waren mit unserem Ich und unserem Astralleib in diesem grünen Ätherleib, sind wir jetzt dem sich ins kosmische vergrößernden Ätherleib gegenüber. Aber wir schauen ihn von seiner anderen Seite an, also wir sehen ihn umgewendet. Dasjenige, was wir vorher ohne Bedeutung an uns getragen haben, das für uns äußerlich rote, das ist jetzt nach innen gewendet. In diesem Grün aber, schematisch, ist enthalten alles das, was wir während des Erdenlebens in uns als farbige, tönende und so weiter Welt gehabt haben. Wir bekommen eine ganz andere Welt als Eindruck. Es stülpt sich unser Menschenleben Erinnerung um. Diese bisherige Welt geht fort. Was wir durch die Wendung des Ätherleibes erleben, das ist allerdings gegenüber dem Inhalte des Erdenlebens von einer gigantischen Größe. Aber es ist eben etwas ganz anderes. Das tritt wie in einem Meer von Geschehen jetzt als unser Innenleben auf. Das werden dieses Erdenlebens, also das, was geworden ist, das Wachsende, das Lebendige, das Werdende, das allmähliche Entstehen des Erdenlebens, sehen wir in diesem Panorama, das sich zeitlich ablaufende Werden des menschlichen Lebens während der Erdinkarnation. Und wir sehen, wie sich von Stunde zu Stunde dieses Erdenleben, dieses Erdendasein bildet. Wir gewinnen den Eindruck, dass eigentlich dieses ganze Erdenleben vom Kosmos hereingebildet wird. Denn alles das, was wir da wahrnehmen, wächst ins Unermessliche, ins Kosmische hinaus. Und wir werden dadurch, dass wir hinauswachsen, uns klar darüber, dass nun auch das, was im Erdenleben in uns gebildet worden ist, vom Kosmos ja rein gebildet wird. Dadurch, dass wir den physischen Leib abgelegt haben, erkennen wir den Zusammenhang unserer Existenz mit dem ganzen Kosmos, dass ja das Ätherische vom Kosmos aus gebildet wird, dass unser ganzer Schicksalswollen, unser Leben gebildet ist, geformt ist, vorangebracht worden ist von geistigen Wesen aus dem Kosmos heraus. Der Mensch hat das Gefühl, 2, 3, 4 Tage nach dem Tode, du bestehst eigentlich aus Gedanken, aber diese Gedanken gehen auseinander. Mit dem Ätherleib gehen sie auseinander. Der Mensch wird als Gedankenwesen immer größer und größer und endlich löst sich das ganze Gedankenwesen des Menschen in dem Kosmos auf. Also wie wir Bewusstsein und Denken hatten in der physischen Welt während unserer Inkarnation, das löst sich in dieser Zeit des Panoramabildes, diesen 2, 3, 4 Tagen, auf. Es verändert sich unsere Bewusstseinsart wesentlich. Der 54. Leitsatz. In einer Zeit, die ungefähr ein Drittel des eben vollendeten Erdenlebens umfasst, wird in Geisteserlebnissen, welche die Seele hat, die Wirkung erfahren, welche im Sinne einer ethisch gerechten Weltordnung das vorangegangene Erdenleben haben muss. Es wird während dieses Erlebens die Absicht erzeugt, das nächste Erdenleben zum Ausgleich der vorangegangenen so zu gestalten, wie es diesem Erleben entspricht. Wir sehen uns als Geisteswesen eingebettet in die moralische Weltenordnung, in die seelisch-geistige Welt, geschaffen und durchwest von geistigen Wesen. Und diese bringen uns als Geisteswesen dieses Panoramabild des auflösenden Ätherbildes, des Ätherleibes, der uns ein Panoramabild unserer Gedankenwelt zeigt. Das löst sich auf und nun sind wir mit dem Astralleib und dem Ich und einer zurückbleibenden Extrakt des Ätherleibes in der geistigen Welt. Und was wir nun beginnen, ist ein Zurückerleben der Ereignisse unserer Erdeninkarnation in der Wache. Zeit des Wachbewusstseins, des Tagesbewusstseins. Und das aber hängt damit zusammen, dass wir immer nach ja einem Tagesbewusstsein ja zum Schlafen geneigt sind und im Schlafbewusstsein eine ganz eigene Gesetzmäßigkeit durchlaufen als Menschen. Wir erleben das, was wir während des Tages getan haben, aus einem moralischen Standpunkt heraus. Und dieses Erleben ist eingeschrieben in unseren Astralleib und in die Welt, so dass wir nun in das Kamaloka, in die Rückerinnerung kommend, moralisch betrachten, das, was wir der Welt, den Mitmenschen getan haben. Das ist, was wir nun erkennen bei diesem Zeit des Rückerinnerns an unser Erdenleben, das wir nun rückwärts durchlaufen, also von dem Zeitpunkt des physischen Todes Schritt für Schritt, Nacht für Nacht, Tag für Tag. Wir erleben die Tageserlebnisse rückwärts bis zu unserer Geburt. Und das ist, worauf der Jesus Christus hingewiesen hat. So ihr nicht werdet wie die Kindlein, könnet ihr nicht in die Reiche der Himmel eintreten? Das lässt uns Rudolf Steiner hier wissen in seinen Darstellungen. Ich zitiere, im nächtlichen Schlaf, also wenn wir im Schlafbewusstsein sind während unserer Inkarnation, dann gehen wir immer moralisch durch das Leben des Tagesbewusstseins. So gehen wir jedes Mal in der Zeit bis in denjenigen Abschnitt unseres Lebens zurück, der ganz am Anfang unseres Erdendaseins liegt. Ja, wir gehen sogar noch jenseits unseres Erdendaseins zurück bis in das vorirdische Leben. Wir sind im Momente des Einschlafens, in demselben Zeitpunkte, in dem wir waren, als wir, wenn ich mich so ausdrücken darf, von den Himmeln auf die Erde heruntergestiegen sind. Wir werden jede Nacht geistig, seelisch wiederum Kinder, wenn wir in den richtigen Schlaf hineinkommen, sind gar nicht das Ich und der astralische Leib in demselben Zeitpunkte, sondern wir sind zurückgegangen in der Zeit. Also wir werden insofern Kindlein, dass wir geistig, seelisch hin zurückgehen vor unserer Geburt, ja, hinein in die geistige Welt. Also wie wir waren, wie wir Kindlein waren bei der Geburt, sogar noch wie wir waren vor der Geburt, wie wir sozusagen als geistige Menschen uns vorbereitet haben auf die Inkarnation. Und das ist auch etwas, was uns dieses Raum-Zeit-Verhältnis näher bringt, dass wir im Schlafe in der Zeit zurückgehen, dass wir weilen zeitlich vor unserer Geburt. Wir kennen das aus den Darstellungen der esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule, dass wir, wenn wir meditieren, wenn wir als Geistesschüler an uns arbeiten, wir kommen können in ein bewusstes Wahrnehmen der geistigen Welt, dass wir wahrer Mensch werden können, insofern, dass wir unser eigentliches, unser wahres, höheres Ich erleben können, uns als wirklicher Mensch erleben können. Und Rudolf Steiner weist hier darauf hin, dass der Mensch, wenn er sich inkarniert, nur eine Spiegelung am Spiegelungsapparat des Ätherleibes und physischen Leibes, seines Astralleibes und Ich erlebt. Sein wahres Ich, sein wahrer astralischer Leib weilen vor der Inkarnation in der geistigen Welt. Ich zitiere, ich und astralischer Leib überhaupt unsere Erdenentwicklung zunächst gar nicht mitmachen. Sie bleiben im Grunde zurück, bleiben stehen. Wenn wir uns anschicken, einen physischen und einen Ätherleib zu bekommen, wenn wir den Ätherleib nicht hätten, jeden Morgen wiederum aufwachen würden als ganz kleines Kind, dass wir also im Schlafe zurückgehen in die Zeit vor der Inkarnation, uns mit dem höheren Selbst verbinden und mit diesen geistigen Impulsen noch rein, ohne die Verirrungen der jeweiligen gegenwärtigen Verkörperung. Aber der Ätherleib ist der Vermittler für diese höhere geistige, seelische Wesenheit, die wir sind in der geistigen Welt und dem, was wir hier auf physischer Erde geworden sind, auch ein Vermittler der Zeit, sodass wir die Alterung des physischen Leibes und des Ätherleibes annehmen bei jedem Aufwachen. Unser höheres Ich, das eigentlich niemals der physischen Erdenwelt vollständig angehört, sondern immer zurückbleibt, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, in den Himmelswelten. Und das ist, was wir dann eben in diesem Zurückerleben zwischen Einschlafen und Aufwachen durchmachen, dass wir erleben unsere Taten in der Welt und sie moralisch selbst beurteilen, was dann in der Zeit nach unserem Tode, in der geistigen Welt, im Kamaloka, wirklich durchgearbeitet wird, indem wir dann durcharbeiten, was wir unseren Mitmenschen, unserer Welt angetan haben, an Guten und an Bösen. Ich zitiere, Einschlafen und Aufwachen vollzieht sich dann, sieht man, wie jede Nacht der Mensch sein tagwachendes Leben zurücklebt. Ja, es ist so, dass der Mensch lebt jede Nacht sein tagwachendes Leben zurück. Der eine schneller, der andere langsamer. Man kann es in 5 Minuten, man kann es in einer Minute zurückleben. Das ist etwas, was wir als physisch verkörperter Mensch in unserem Bewusstsein uns erarbeiten müssen, dass die Zeit dort nicht diese Rolle spielt, wie in der physischen Welt. Bei diesen Dingen spielen ganz andere Zeitverhältnisse eine Rolle. In rückwärtiger Folge machen wir in der Nacht die Tageserlebnisse durch. Und in der Regel wachen wir dann auf, wenn wir morgen angekommen sind. Also die geistige Welt wacht darüber, dass der Ablauf des Schlafes zeitlich zusammenpasst mit dem, was wir an Rückwärtserleben durchmachen. Und wir beurteilen uns darin moralisch selbst. Ich zitiere weiter: Er erlebt es so, der Mensch, dass sich nun in dieses Erleben eine vollständige moralische Beurteilung desjenigen hineinmischt, was man dadurch lebt hat. Man wird sozusagen sein eigener moralischer Richter bei diesem rückwärtigen Durchleben. Das heißt aber, in einem Drittel des Erdenlebens, wenn es normal verläuft, durchmacht. Nur unbewusst eben, weil ja die Schlafenszeit gut ein Drittel und bei normalen Lebensverläufen ein Drittel des Tagesbewusstseins ausmacht. Die Seele durchlebt das Leben in umgekehrter Folge noch einmal, nur etwas schneller, weil wir etwa ein Drittel unseres gesamten Erdenlebens nur verschlafen. Und da sind wir uns aus unserem höheren Ich und höheren Astralleib heraus, unseren eigenen Richter. Wir beurteilen unsere Taten. Und das ist dann für uns in dem Rückwärtserleben in der Kamaloka-Zeit eine entscheidende Kraft, die uns fähig macht, das Durchgelebte, das Erfahrene, das Getane zu beurteilen und daraus die Kräfte zu entwickeln, die dann wichtig sind für die Gestaltung zukünftiger Schicksals, eines zukünftigen Schicksalswollens. Und nun in der geistigen Welt nach dem Ablegen des Ätherleibes, nach diesem Erinnerungsbild, da treten dann die Erlebnisse in rückwärtiger Reihenfolge an uns heran, von unserer Inkarnation, also von dem Tode zurück bis zur Geburt. Es sind ja auch die Tageserlebnisse, aber in umgekehrter Folge und mit dem moralischen Gefühl in jedem einzelnen Detail verwoben. Wir erleben uns sozusagen in einer moralischen Bewertung. Wir stehen noch immer mit dem wirklichen Ich, mit dem wirklichen astralischen Leibe im Anfange des Lebens. Ein Spiegelbild, der Ätherleib fliegt eben fort, das Spiegelbild der höheren Ich ist verschwunden. Was wir während des Erdenlebens gar nicht angeschaut haben, die nächtlichen Erfahrungen, die haben wir üblicherweise nicht bei Bewusstsein, treten jetzt als ein neuer Inhalt auf. Wir sehen die moralische Beurteilung. Und diese Rückerinnerung, das ja auch genannt wird Kamaloka, das ist es, was wir hier erleben. Und nun, ich zitiere, nun durchleben wir die Zeit, die wir immer durchschlafen haben, Nacht für Nacht zurück. Das macht ungefähr ein Drittel des Erdenlebens auf. Die verschiedenen Religionen schildern das eben als Fegefeuer oder Kamaloka, weil wir die Auswirkungen unserer Taten auf unsere Mitmenschen. Wenn wir jemandem Schaden zufügen, dann erleben wir nicht das uns selbst, sondern wir erleben, was der Mitmensch erlebt hat durch den Schaden, den wir ihm getan oder Schmerz, den wir ihm angetan haben. Wir durchleben unser Erdenleben so, wie wir es unbewusst immer in den Nachtzuständen durchlebt haben. Also vorbereitend für die Kamaloka sind unsere Schlafzustände, bis wir richtig mit unserem Erleben im Ausgangspunkte des Erdenlebens ankommen. Wir müssen wiederum zurückleben bis zur Geburt. Und dasjenige, was wir unbewusst jede Nacht durchgemacht haben, tritt jetzt bei vollem Bewusstsein auf. Rudolf Steiner weist doch darauf hin, dass das hatten wir in einem der vorhergehenden Leitsätze, dass das vielfach gesteigerte Intensität des Erlebens ist für jede Menschenseele, wenn sie durchgeht durch diese Kamaloka-Zeit, weil sie mit vollem Bewusstsein erlebt, was sie getan hat. Und da treten dann auch auf die Engel der neuen Hierarchiestufen, der ersten Hierarchie, der höchsten Geister, der zweiten Hierarchie und der dritten Hierarchiestufen. Und die sehen sich an, unsere Lebensflammenschrift, also das, was in dem Äther, in der Akasha-Chronik eingeschrieben worden ist von dem, was wir getan haben. Sie erwecken in uns die Kräfte, die das sühnen wollen, das, was wir Schlechtes getan haben, die Kräfte in uns, wieder alles zum Guten zu wenden und dann die Geisterlösermächte zu wecken, also die Fähigkeit der höchsten Engelhierarchien, unser Schicksal zu bilden für die Zukunft, um das ausgleichen zu können, um unsere Fehler korrigieren zu können, unsere Schwächen überwinden zu können, um zu wandeln in Stärken. Ich zitiere, so erlebe ich das im Rückwärtswandern wieder, aber ich erlebe es so, dass ich nicht die Gefühle erlebe, die ich beim Beleidigen gehabt habe, sondern die Gefühle, die der andere über mein Beleidigen gehabt hat. Die im Schicksals wirkenden Engelwesen aller neuen Hierarchiestufen sagen, sind nun die, die Angelo, Exousei und Throne, die erwecken die Lebensflammenschrift. Die Ach Angeloe Dynamis Cherubine, sie erschaffen in uns die Seelensühne Kräfte. Und die Achai Kyriotetes und Seraphine, sie erbitten Geisterlöser Mächte. Das ist es, was wir durch das Kamaloka durcharbeiten und erschaffen mit Hilfe der hohen Hierarchien der Engelwesenheit. Wir erkennen nun uns als geistige Wesen in der Entwicklung. Wir erleben, wie wir im Erdenbewusstsein ein Spiegel waren unserer wahren Wesenheit, unserer wahren Wesenheit, die in der geistigen Welt geweilt hat. Ich zitiere hier Rudolf Steiner, der sagt, dass eben unser Erdenbewusstsein nun durchgemacht hat, das, was wir erlebt haben in der Welt und uns in gewisser Weise bereichert hat, was wir aus der vollmenschlichen Wesenheit heraus unbewusst während des Schlafzustandes über unseren Menschenwert selber urteilen. Also wir haben in unserem Schlafbewusstsein durch unser eigenes moralisches Urteil unsere vollmenschliche Wesenheit ausgearbeitet. Und eigentlich sind wir, das unser wahres Ich, unser höheres Ich, das in der geistigen Welt weilte, am Ausgangspunkt der Inkarnation vor der Geburt stehen geblieben. Rudolf Steiner formuliert das so: Die göttliche Welt bleibt eigentlich an dem Orte stehen, an dem sie von Anfang an stand. Der Mensch macht nur seine Ausläufe, seine Ausgänge aus der geistigen Welt. Und so sehen wir nun, nach unserer irdischen Inkarnation, nach dem moralischen Beurteilen unseres Lebens im Schlafe, in dem Durchgehen durch das Erinnerungspanorama, dem Sehen, was wir bekommen haben von Welt und Mitmensch, dem Gehen durch das Kamaloka, das Ausarbeiten der Impulse für ein nächstes neues Schicksal, wir sehen, wie wir uns nun mit dem, was wir erworben hat, an Belehr haben, an Belehrungen aus dem moralischen Urteil, wie das sich verbinden kann mit dem höheren, wahren Ich des Menschen. Der 55. Leitsatz. Eine langdauernde, rein geistige Daseinsepoche folgt, in der die Menschenseele mit anderen, mit ihr karmisch verbundenen Menschenseelen und mit Wesenheiten der höheren Hierarchien das kommende Erdenleben im Sinne des Karma gestaltet. Wir treten also, wenn wir durch die Sphären der seelischen und geistigen Welt gehen, in der Mondensphäre zu Anfangs das Erinnerungstableau, nun weitergehend durch die Sphären der Planeten bis in die Sonnensphäre hinauf das Kamaloka durchgehen und nun in die geistige Welt eintreten. Und dieser Eingang in die geistige Welt, ich zitiere, es ist, als ob der Mensch sein eigenes Wesen in den Kosmos nun hineintrüge. Was er während des Tagwachens, während des nächtlichen, unbewussten Erdenlebens durchgemacht hat, trägt er in den Kosmos hinein. Das braucht der Kosmos. Wir erleben uns als Teil der ganzen Welt, wenn wie wir das erleben. Er bringt dasjenige in diese geistige Welt hinein, was er hier auf Erden in Wach- und im Schlafzustand durchgemacht hat. Das ist die Nahrung des Kosmos. Das ist dasjenige, was der Kosmos fortwährend braucht, damit er fortbestehen kann. Wir erleben den ganzen Kosmos als geistig-seelisch lebendiges Wesen, das er geschaffen hat, das Weltenwort, den Menschen, das den Menschen seine Welt geschaffen hat, damit wir uns als freie, geistige, liebesfähige Wesen entwickeln können und sie erkennen uns in diesen irdischen Inkarnationen, in dem, was wir aus den Inkarnationen mitnehmen, erkennen sie ihr eigenes Schaffen und können so die Zukunft weiter gestalten. Sie können das nehmen, was wir denn als Mensch dem Kosmos bringen, um den Kosmos weiter in die Zukunft hineinzutragen. Was wir Menschen auf Erden in leichten und harten Schicksalen erleben, das tragen wir einige Zeit nach dem Tode in den Kosmos hinein. Und wir fühlen daher, als die Ernährung unser menschliches Wesen in den Kosmos aufgehen. Das sind die Erfahrungen, die der Mensch zwischen dem Tod und einer neuen Geburt von gewaltiger Größe, von ungeheurer Erhabenheit macht. Wir erkennen den Menschen als einen Teil der Welt. Wir erkennen uns als Teil der geistigen Welt und wir erleben, dass das, was wir denken, fühlen und wollen, was wir sprechen und tun, weltgestaltend ist, dass unsere Verantwortung die ist, unser Bewusstsein zu kräftigen, unsere Tugenden zu kräftigen und an der Welt in Zukunftsgestaltung mitzuwirken. Noch einmal diese Darstellung aus der 16. Stunde der esoterischen Unterweisungen, wo die geistige Welt mit uns spricht, der Hüter spricht, was wird aus des Feuers Reinigung, die dir das Ich entflammte, Angelo exusiae throne, erwecke dir in Welten Äther weiten die Lebensflammenschrift. Ach, Angeloi, Dynamis, Cherubine, erschaffe dir in Zeiten Wellenkreisen die Seelensühnekräfte. Achai, Kyriotetes, Seraphine, erbitte dir in ewigen Wesenstaten die Geisterlösermächte. Wir erleben uns als eingebunden in der geistigen Welt, als Geschöpfe des waltenden Weltenwortes, das hervorbringt die Menschen, das die Menschen hilft, in der Welt gestalten zu wirken und durch diese Gestaltung sich selbst erleben, weil die höchsten Hierarchien der ersten Hierarchien, die erleben sich in den Individualitäten, die sie aus sich hervorbringen, die sie aufnehmen wieder in die Zukunftsgestaltung des Menschen Welten werden. Der Mensch erlebt sich nun, wie er Welt wird, wie er aufgeht in die ganze Welt. Da tauche nach und nach das Bewusstsein auf, du bist ja Geist. Der Mensch erlebt sich nun in der geistigen Welt als Geist. Du hast nur in einem physischen Leib gewohnt. Du bist ja Geist unter Geistern. Wir erleben uns zusammen mit den Menschengeistern, die warten auf die nächste. Die vorbereiten ihre nächste Inkarnation. Menschen, die unmittelbar nach dem Kamaloka, nach dem Tode des physischen Leibes in der geistigen Welt weilen, die ausarbeiten mit den höchsten geistigen Wesenheiten ihr neues Schicksal. Wir sind zusammen mit den Geistern der höheren Hierarchien. Nur wenige Menschen sind heute noch in der Lage, diese Zeit bewusst zu erleben. Bei vollem Ich-Bewusstsein. Das Ziel der Menschheitsentwicklung der Zukunft ist aber, die Menschen so weit in ihrer geistigen Entwicklung zu bringen, dass sie dieses Erleben in der geistigen Welt voll bewusst mitmachen. Man tritt jetzt ein in ein geistiges Dasein unter geistigen Wesenheiten, während man dasjenige, was man als Erdenmensch war, zerspalten und zerteilt sieht. Also man geht auf in die geistige Welt, man geht mit seinen Tugenden in die verschiedenen Tierkreise und Sterne, man geht in die Sphären der Planeten. Was wir auf Erden hier durchmachen, wird in den Kosmos hinaus zerteilt, dass es dem Kosmos Nahrung werden kann. Was Geistesfrüchte sind, Seelenfrüchte unseres Tuns, das geht in den Kosmos ein. Dass der Kosmos neue Antriebe zu seinen Sternenbewegungen und Sternenbeständen erhalten kann. So muss der Kosmos von Menschenerfahrungen leben, diese in sich aufnehmen, zu fühlen gewissermaßen unser ganzes Menschenwesen in den Kosmos übergehend zu finden. Das ist das Erleben des Menschen als hineingehen in die Welt, Welten werdend. Und nun tritt ein diese Zeit der Weltenmitternachtsstunde, dessen, dass das, was wir bringen aus unserer vorhergehenden Inkarnation und Inkarnationen, nun aufgenommen wird von der höchsten geistigen Welt und ausgearbeitet wird für neue zukünftiges Schicksal, für neue zukünftige Erdeninkarnationen. Also das Mysterium der großen Mitternachtsstunde des Daseins, wo wir fühlen, wir müssen wieder Mensch werden. Es beginnen in uns die Kräfte zu wirken, uns wieder inkarnieren zu wollen. Dasjenige, was wir in den Kosmos hinaustragen, muss uns in andere Gestalt der Kosmos wieder zurückgeben, damit wir wiederum zur Erde zurückkehren können. Wir treten ein in den Sonnenbereich, geistig oder ob wir sagen, wir treten ein in die geistige Welt. Da leben wir nun als Geist unter Geistern. So wie wir auf Erden als physischer Mensch unter physischen Wesenheiten, die verschiedener Naturreiche leben, da leben wir auch unter denjenigen Seelen, die vor uns gestorben sind oder die in der Erwartung sind ihres kommenden Erdenlebens und mit den Wesenheiten der höheren Hierarchien. Und nach diesem Weltenmitternachtsstunde, dem Zusammensein mit diesem geistigen Wesen, beginnt es nun wieder, dass der Mensch aus der Welt heraus wieder aus diesem Ausgebreitetsein wieder zum Menschen zusammen sich zieht, um sich zu inkarnieren. Dasjenige, was er als seine Welt jetzt erblickt, ist das Wunder der menschlichen Organisation selber. Wir sind ausgebreitet über den Kosmos als ganze Welt. Wie hier in der physischen Welt Berge, Flüsse, Wolken, Steine und Sterne unsere Umgebung sind, so ist dann, wenn wir als Geist in dieser geistigen Sphäre unter Geistern leben, der Mensch in seiner wunderbaren Organisation, unsere Umgebung, unsere Welt. Wir dehnen uns, wir stülpen uns sozusagen als Wesen um. Der Mensch ist die Welt. Und an dieser Welt, die eigentlich der Mensch ist, sind wir beschäftigt. Wir arbeiten als geistigen Wesen in der geistigen Welt weiter an der Welt. Das ist das große Geheimnis, dass die Himmelsbeschäftigung des Menschen darin besteht, den großen Geistkeim für den späteren Erdenmenschen selber zu weben. Wir weben selbst an der Weltgestaltung, die dann die Welt ausmacht, in der wir uns unserem Schicksal entsprechend inkarnieren. Aber in riesiger Geistesgröße, im Geistkosmos sehen wir uns darinnen, das Gewebe unseres eigenen Erdenmenschen, der wir dann sind, wenn wir wiederum zum Erdenleben heruntersteigen. Wir erleben uns also weltgestaltet, ausgebreitet in der Welt, unser neues Schicksal vorbereitend. Unsere Arbeit ist eine mit den Göttern gemeinsam geleistete Arbeit an dem Erdenmenschen. In den Mysteriendramen Rudolf Steiners haben wir in der Seele erwachen, also im vierten Teil des Mysteriendramas, im sechsten Bild, eine Darstellung des Erlebens der menschlichen Wesenheit zu dieser Weltenmitternachtsstunde. Die wenigsten Menschen sind noch so entwickelt, dass sie das bei Bewusstsein erleben können. Wir haben hier die Darstellung der Maria, die das mit Bewusstsein erleben kann, auch des Benediktus, des Johannes, der das noch nicht kann. Und wir hören nun Marias Seele zu dieser in der geistigen Welt, zu dieser Weltenmitternachtsstunde sprechen. Ich will es schauen sprechen, dass dieser Seele sich zum Tone bildet, denn sie im Erdensein, in ihrem Wesen erfühlen und ihn liebend leben mag. Was schaue ich in Seelentiefen jetzt? Es leuchtet mir erhabene Flammenschrift, die Liebe zu der Führerseele flammt, die mich im Erdensein, die mich im Geist durch langer Zeiten Folge hat geleitet, die mich stets fand, wenn meines Betens Inbrunst in Erdgefahr sie sucht, auch wenn sie selbst in Geisteshöhen weilte, leuchtend hell. Erscheint mir diese Liebe, töne mir, du Wort der Liebe hin zu anderen Seelen. Wir hören also, wie eine Menschenseele die Verbindung auch sucht zum Schicksal, Verbundenheit mit anderen Menschenseelen. Und in weiterer Folge sprechen den Hüter. Der Hüter, der uns darstellt, das Schicksalsweben, das nicht alles für das menschliche Bewusstsein verständlich ist, in den Vorgängen dessen, was Menschen werden ist. So mögen Blitze jetzt in nichts zerrinnen, die grell Notwendigkeiten durchleuchten, wenn Seelen wach erleben, Welten, Norden. Es soll der Donner seinen Schall verlieren, der mahnend rollt zur Weltenmitternacht und weiter, bis ihre nächste Weltenmitternacht im Strom der Zeit die Seele wachend findet. Sie soll dann anders vor sich selber stehen, in alter Zeiten Bild ihr selbst erschauen, erkennen, wie zum Geisteshöhenflug die Schwingen auch im Seelensturz erstarken. Es darf die Seele niemals stürzen wollen, doch muss sie Weisheit aus dem Sturze holen. So können wir uns hier noch einmal ansehen, die Engelhierarchien, die in der geistigen Welt walten, dass also die dritte Hierarchie der Angelo, Erzengel und Achai, die Offenbarung, Geisterfüllung, das Leben in der Wahrheit sind, dass die aufnehmen, was die Menschen erleben in der physischen Welt, in ihrer Inkarnation, es hochtragen zur zweiten Hierarchie, die aus sich Offenbarungen ihres Wesens hervorbringen und in diesen Offenbarungen sich selbst erleben, ihre Außenseite als sich selber im Abdruck, im Bilde schaffend objektivieren, Selbstverwirklichung, selbst schaffen. Sie nehmen das von der dritten Hierarchie Bekommene und weben es in der Weisheit des Lichtes hinein, die Welt gestaltend uns entgegenkommt, umbildend das, was wir aus dem Schicksal heraus getan haben und an Verirrungen uns helfend und forttragend die Welt. Und die erste Hierarchie, die in der geistigen Welt, eben in der Weltenmitternacht, wirkend an unserem Schicksal arbeitet. Die Throne, Cherubine, Seraphine, sich selbst wahrnehmen, indem es solch objektive, selbstständige, sich absondernde Wesen aus sich hervorgehen lässt. Das sind höchste Wesen, die Individualitäten aus sich hervorbringen können und sich in diesen Individualitäten erleben. Wie die geistige Welt sich an den Menschen und ihren rhythmischen Inkarnieren und Leben in dem Leben nach dem Tode selbst erleben können und so an der Welt schaffen. Sie schauen hin auf das, was sie schaffen und was die Welt wird, diese Wesen, Engelwesen der höchsten Hierarchie, und nicht indem sie in sich hineinschauen, sondern indem sie hinausschauen auf die Welt. Also sie schauen auf das, was sie gestaltet haben und was diese individuellen Wesen gestalten. Das schauen sie an. Auf ihre Geschöpfe, andere Wesen schaffen, in anderen Wesen leben, das ist das innere Erleben. Mit diesem geistigen Wesen, der Engelwesen des Weltenwortes, leben wir zusammen in diesem Leben zwischen Tod und nächster Geburt. Und so gestalten wir aus dem, was vor Inkarnationen waren, was unsere vorhergehende Inkarnation ist und was die Zukunft bringen will für die Welt und für die Menschheit und für uns, so gestalten wir unser nächstes Schicksal, unser Schicksalswollen für die nächste Inkarnation. So möchte ich nun abschließen mit einem Teil des Grundsteins der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft vom 25. Dezember 1923, in dem dargestellt wird, wie durch das Ereignis von Golgatha das Christuswesen sich mit dem Menschen verbunden hat, mit der ganzen irdischen Wesenssphäre, mit dem Wesensstrome, und wie das Christuswesen, die Ich-Geburt, für die Menschheit gebracht hat, dass wir uns als ichbewusstes Wesen erleben können und dadurch auch nun in der Zeit des Lebens nach dem Tode nach und nach mehr und mehr bei vollem Bewusstsein verbringen können, bis in die Welt der Mitternachtsstunde hinein. Auch dann, das ist eben das, was wir heute gehört haben, das Ziel der geistigen Welt, uns in unserer Bewusstseinsentwicklung dazu zu bringen, dass wir selbst Verantwortung für unser Schicksal übernehmen können. In der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet, taghelles Licht erstrahlte Menschenseelen, Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen, Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christussonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, dass gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Vielen herzlichen Dank.